Klaus, du hast den Valomat schon gemacht gerade.
Ja.
Auf dienstliche Anweisung sozusagen.
Ganz genau, ganz offiziell. Aber ich mache das ohnehin. Also bei jeder Wahl mache ich den Valomaten.
Der Valomat für die Bundestagswahl ist gerade frisch an den Start gegangen. Und da geht's auch um Klimathemen. Und diese Themen haben wir uns rausgepickt und wollen da heute mal genauer drauf schauen.
Ja, diese Thesen, die man da anklicken und gewichten soll, die sind zum Teil gar nicht so leicht zu verstehen. Und wir wollen euch dabei helfen, dass ihr die besser versteht. Also wenn ihr die lest, dann wisst ihr mit dem Podcast hoffentlich, was dahinter steckt.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Eure News zu Klima, Mensch und Natur.
Hi, ich bin Ann-Kathrin Horn.
Und ich bin Klaus Jansen. Wir sind aus den Wissensnachrichten von Deutschlandfunk Nova und wir reden jede Woche über Aktuelles rund um Klima, Natur und Artenvielfalt.
Diese Woche ist der Valomat für die Bundestagswahl online gegangen. Bei der letzten Bundestagswahl wurde der mehr als 20 Millionen Mal genutzt.
Boah. Obwohl, vielleicht haben einige Leute den auch mehrfach ausgefüllt, oder?
Ich vielleicht auch, ich erinnere mich nicht mehr.
Ja, super.
Aber ich glaube, man kann schon davon ausgehen, bei den Zahlen, dass da viele Menschen machen.
Ja, okay. Ich finde das ja selber auch immer eine gute Hilfe. Ne? Also du liest diese Aussage, du wählst dann einfach aus, ich stimme zu, ich stimme nicht zu oder neutral. Und dann ja, siehst du am Ende, passt das, was ich selber so denke, zu dem, was die Parteien machen wollen oder passt das halt gar nicht zusammen?
Ja, man kann natürlich auch die Wahlprogramme selber durchlesen, dann wüsste man noch besser Bescheid, welche Partei passt. Ja, und vielleicht können wir das hier schon noch mal kurz festhalten, dass der Valomat hilfreich ist, aber vielleicht jetzt auch nicht das Einzige sein sollte, was man so zur politischen Meinungsbildung macht.
Klar, okay. Also wenn man die Zeit hat, gerne immer alles machen. Wir machen es jetzt hier mal ganz kompakt.
Ja, wir schauen uns gleich mal mehrere Thesen aus dem aktuellen Valomat zum Klima genauer an. Also was ist damit gemeint? Was heißt das alles genau?
Aber vorher gucken wir noch mal, wie diese Valomat-Thesen überhaupt entstehen. Also wir haben mit der Projektverantwortlichen vom Valomat gesprochen, mit Pamela Brandt von der Bundeszentrale für politische Bildung. Und wir wollten wissen, wie diese 38 Aussagen, die man bewerten soll, zustande kommen und wie sehr dabei auf die Themen Klima und Umwelt überhaupt geachtet wird.
Ja, wir schauen uns wirklich alle Wahlprogramme und vorläufigen Wahlprogramme der zur Wahl zugelassenen Parteien an. Das machen wir 3 Tage am Stück, dieses Mal das Wochenende vor Weihnachten. Das ist ein 40-köpfiges Valomat-Team. Die Hälfte davon sind Experten und Expertinnen aus Politik, auch aus Wissenschaft und Bildung. Und die anderen sind Jungwählerinnen und Wähler. Also Jugendliche zwischen 18 und 26, die sich für diesen Workshop beworben haben und ehrenamtlich mit da teilnehmen. Und wir alle schauen uns in die Wahlprogramme an. Und es ist tatsächlich so, dass in den allermeisten Wahlprogrammen extra ein Punkt Klimaschutz oder Energiefragen auf alle Fälle als große Punkte dabei sind. Kleine Parteien, also vor allen Dingen da sieht man es auch, dass auch kleine Parteien dieses Thema jetzt für wichtig erachten und da meistens einzelne Punkte zu bestimmen. Das war früher nicht so. Also früher gerade so kleine Parteien, die so ein Themengebiet hatten, haben sich dazu nicht weiter geäußert. Aber ich würde sagen, seit spätestens Friday for Future ist es in jedem Wahlprogramm irgendwie ein Punkt dazu. Ich glaube, um das Thema selbst kommt kaum eine Partei drumherum.
Jetzt gibt es 8 Thesen ungefähr zu den Bereichen Klima, Natur. Ist das viel, ist das wenig oder ist das immer gleich viel?
Das ist nicht immer gleich viel. Wir haben 38 Thesen standardmäßig im Valomat und dann müssen wir natürlich genau schauen, dass wir eine bunte Mischung hinkriegen. Wie auch immer, es spielt in ganz vielen Bereichen noch mit rein, in allen möglichen Themengebieten.
Und die Auswahl, das ist dann das, was dann in den Gesprächen miteinander stattfindet und dass man dann genau diese Punkte rauspickt, wo man sagt, das ist jetzt in vielen Wahlprogrammen drin, das ist irgendwie vergleichbar oder was ist dann das Hauptkriterium?
Wir diskutieren sehr viel tatsächlich die 3 Tage anhand der Wahlprogramme und zuerst werden 80 Thesen formuliert. 80 Thesen aus allen möglichen Themenbereichen der Bundespolitik und wir versuchen diese alle möglichst ausgewogen zu haben, sodass man eben aus dem Bereich Innenpolitik, Außenpolitik, Soziales, Gesundheit alles gleichwertig mit hineinfließen lässt. Und diese Thesen schicken wir dann den Parteien. Die Parteien müssen, Anfang Januar haben sie dies gemacht, auf unsere Valomat-Thesen erstmal antworten. Wir interpretieren keine Wahlprogramme, ist manchmal gar nicht so einfach und deshalb fragen wir Sie tatsächlich, das ist unsere These, wie stehen Sie dazu, positionieren Sie sich mit Stimme zu, neutral, Stimme nicht zu und die Parteien haben die Möglichkeit, eine kurze Begründung dazu zu schreiben. Das ist oft sehr wichtig, weil ein Ja oder Nein zu einer These manchmal ja auch wirklich komplex ist und das können die Parteien dann nochmal darlegen. Wir kriegen diesen zurück und suchen uns dann die 38 Besten aus. Das heißt, wir versuchen auch dort einen guten Mix über alle Themenfelder. Auf der einen Seite, auf dem nächsten Kriterium ist, dass es aktuelle Fragen sind. Und vor allen Dingen auch, dass es Unterschiede in der Parteibeantwortung gibt, der einzelnen Thesen.
Und Sie setzen dann nachher auf die Begründung der Parteien, wenn man sich dann ernsthaft mit dem Thema nochmal auseinandersetzen will und auch seine Entscheidung nochmal sich anschaut, dass man dann das nachlesen kann?
Unbedingt, das ist ganz spannend. Also nach dem Wahl-O-Mat-Ergebnis kann man unter dem oberen Reiter Begründungen mal gucken, wie haben die Parteien, die einzelnen Parteien abgestimmt und vor allen Dingen, was haben die begründet? Und das ist total spannend, dass man dann nochmal ins Detail geht, weil das sind wirklich die autorisierten und echten Antworten der Parteien und deren Begründungen. Und da sieht man sehr unterschiedliche Auffassungen und das ist ja ganz spannend, weil man dann wirklich genauer reingehen kann, was meinen die eigentlich, welche Konzepte stecken dahinter, überzeugt mich was nicht, kann ich weiterlesen, all das ist da drin noch versteckt.
Das sagt also Pamela Brandt vom Wahl-O-Mat-Team. Gute Tipps sind das für den Zeitpunkt, wenn man schon durch ist mit dem Wahl-O-Mat. Aber jetzt gibt's Tipps dafür, auch schon vorher ein paar dieser Thesen besser zu verstehen und die Hintergründe.
Okay, los geht's.
Ja, legen wir los.
Du fängst an, Klaus. Du hast dir die These angeschaut, ob wir die Klimaneutralität abschaffen sollen.
Genau, These 24, vorgetragen von einem Nichtwähler.
These 24. Verwerfen der Klimaziele. Deutschland soll das Ziel verwerfen, klimaneutral zu werden.
Das war KI, sage ich nur mal transparenzhalber dazu. Ja, das Argument hinter dieser These ist ja, wir brauchen das Geld gerade für was anderes als Klimaschutz. Hauptfokus sollte sein, dass die Wirtschaft läuft und nicht, wie viele Treibhausgase da jetzt entstehen.
Im Moment ist der Plan, dass Deutschland bis 2045 klimaneutral ist. Bedeutet, dass spätestens in 20 Jahren dann nur noch so viele Treibhausgase in die Luft kommen, wie an anderer Stelle aufgenommen werden können.
Und das ist ja keine Absichtserklärung, sondern das ist ja ein Gesetz.
Ja, das steht so im Bundesklimaschutzgesetz. Das ist also erstmal alles verpflichtend.
Nun könnte, wenn es eine neue Bundesregierung gibt, diese neue Bundesregierung ja Gesetze auch ändern. Also sie könnte ja zum Beispiel das Wort Klimaneutralität aus dem Klimaschutzgesetz rausnehmen. Oder sie könnte auch aus dem Pariser Klimaschutzabkommen austreten. Sieht man ja gerade, machen die USA unter Donald Trump ja gerade schon zum zweiten Mal.
Ja, also auf jeden Fall kann man Gesetze ändern. Das hat Deutschland in den letzten Jahren mehrfach getan, Klimaschutzgesetze geändert, aber in die andere Richtung. Also es soll jetzt noch mehr Klimaschutz geben in Deutschland als früher, denn es hat einige erfolgreiche Klagen gegeben. Das Bundesverfassungsgericht und auch andere Gerichte, die haben entschieden, dass die Politik mehr tun muss. Ja, und deshalb sind Gesetze jetzt verschärft worden.
Das Bundesverfassungsgericht argumentiert so, dass ein zu lasches Klimaschutzgesetz gegen Artikel 20a im Grundgesetz verstößt. Und in dem steht, dass der Staat auch Verantwortung hat gegenüber künftigen Generationen und auch deren Lebensgrundlagen schützen muss.
So sieht es in Deutschland aus und wir dürfen auch die EU nicht vergessen. Deutschland ist ja ein Teil des europäischen Rechtssystems und das EU-Ziel ist nach wie vor Klimaneutralität bis 2050. Das ist auch nicht nice to have, sondern verpflichtendes Gesetz. Heißt, dass auch Deutschland Emissionen reduzieren muss.
Und wenn Deutschland dagegen verstößt, dann hat das Konsequenzen. Also wenn Klimaziele nicht eingehalten werden, kann Deutschland verpflichtet werden, Emissionszertifikate zu kaufen von Ländern, die es besser hinkriegen. Diese Zertifikate sind teuer und das könnte dann Milliarden kosten.
Also mal zusammengefasst, wenn Deutschland das Ziel verwerfen soll, klimaneutral zu werden, das ist ja diese Wahl-O-Mat-These, dann müsste die Regierung letztendlich gegen das Grundgesetz verstoßen.
Oder sie müsste das Grundgesetz mit 2/3 Mehrheit ändern.
Ja, das geht auch. Und Deutschland würde gegen EU-Gesetze verstoßen und muss mit Milliardenstrafen rechnen. Da könnte man versuchen, die EU-Politik so zu ändern, dass das nicht passiert. Oder Deutschland könnte aus der EU austreten. Das ist alles irgendwie möglich und denkbar. Einfach wäre die Entscheidung aber nicht.
Okay. Nächste These.
Ja, stimmt, die hast du dir angeschaut.
Ja, die hat auch viel mit der EU zu tun.
These 20. Kontrolle von Zulieferern. Unternehmen sollen weiterhin die Einhaltung der Menschenrechte und des Umweltschutzes bei allen Zulieferern kontrollieren müssen.
Also es geht darum, wenn Firmen was herstellen, das passiert ja oft im Ausland, dass sie da richtig gut prüfen, unter welchen Bedingungen die Produkte da hergestellt werden. Dadurch soll verhindert werden, dass Firmen irgendwo Gift in die Umwelt kippen oder Menschen ausbeuten. Früher konnten Unternehmen dann sagen, ja, habe ich nichts von gewusst, das geht jetzt nicht mehr. Und die Frage ist, soll es dieses Lieferkettengesetz auch weiterhin geben?
Ja, das sagst du ja schon. Also die EU spielt da auch eine Rolle. das kann doch jetzt Deutschland gar nicht alleine entscheiden. Also soweit ich weiß, ist dieses Lieferkettengesetz ja eine EU-Vorgabe.
Richtig. Die EU hat das beschlossen, dass jedes EU-Land ein Gesetz machen muss mit Vorgaben zu strengeren Lieferketten. Und zwar hat das sowohl der EU-Rat beschlossen, also die EU-Länder, und auch das EU-Parlament. Wenn Deutschland da jetzt sagen würde, wir wollen das Lieferkettengesetz nicht mehr, dann kann Deutschland das nicht alleine durchziehen, sondern das Thema müsste nochmal komplett bei der EU abgestimmt werden. Und Deutschland müsste die anderen Länder davon überzeugen, dass sie die Lieferkettenüberwachung auch abschaffen wollen.
Mhm. Und ist das realistisch? Also ich sag mal, die Stimmung im EU-Parlament ist ja jetzt ein bisschen noch anders als vor ein paar Jahren. Also es wäre ja vielleicht sogar möglich.
Ja, manchmal lassen sich EU-Gesetze, die mit sehr viel Aufwand eingeführt worden sind, tatsächlich schnell wieder abschaffen. Aber im Normalfall ist das super aufwendig. Und interessantes Detail ist auch noch, Deutschland hatte sich bei dieser Lieferkettenrichtlinie damals sowieso enthalten und die EU hatte das damals ohne Deutschland durchgebracht, weil es genug andere Länder gab, die das wollten. Insofern wäre das jetzt wirklich nicht so einfach, das Lieferkettengesetz abzuschaffen, sage ich jetzt mal.
Okay, das war die Valomat-Frage zu den Lieferketten. Du hast dir auch was angeschaut zur Atomkraft.
These 12. Nutzung der Kernenergie. Für die Stromerzeugung soll Deutschland wieder Kernenergie nutzen.
Genau. Die Frage ist, sollen wir zurück zur Atomkraft?
Da höre ich jetzt eigentlich immer wieder so Rechnungen, dass sich das überhaupt nicht lohnt. Also dass das viel zu teuer wäre, alte Anlagen wieder flott zu machen oder auch sogar um neue zu bauen.
Ja, also die Parteien, die zurück zur Atomkraft wollen, die lassen auch durchblicken, dass es wahrscheinlich wirtschaftlich keinen Sinn macht, alte Atomkraftwerke wieder anzuschalten. Das sagt nur die AfD. Mhm. Sondern die wollen eigentlich eher neue Anlagen. Neue Anlagen haben ganz gute Sicherheitsstandards und die sind kleiner. Die würde man direkt dort bauen, wo Strom gebraucht wird. Das heißt, es gäbe dann viele Mini-Atomkraftwerke überall in Deutschland verstreut.
Mhm. Und da könnte ich mir jetzt vorstellen, dass das viele dann doch nicht so cool fänden, also wenn jetzt zumindest direkt in ihrer Nachbarschaft, in ihrem Dorf oder so, in ihrer Stadt da was gebaut wird, oder?
Ja, plus diese Anlagen sind zwar schön effektiv, heißt aber auch, dass da viel radioaktiver Abfall anfällt. Der muss ja auch irgendwo hin und den will ja bekanntlich auch niemand vor der eigenen Haustür haben.
Ja, also Kernkraft würde dann bedeuten, viele kleine Anlagen überall in Deutschland, aber die müssten ja auch, die sind ja noch nicht da, die müssten erstmal gebaut werden.
Ja, und da ist die Frage, ob es überhaupt Unternehmen gibt, die Lust haben, die zu bauen. Solche Projekte werden immer teurer als gedacht und in anderen Ländern sind oft bei sowas die Investoren abgesprungen. Viele der Herstellerfirmen sind auch schon ausgestiegen. Plus, selbst wenn man es doch hinkriegt, die zu finanzieren und zu bauen, dann wären die erst in ungefähr 10 Jahren fertig. Also das ist jetzt auch nichts, wodurch dann schnell der Strompreis sinken würde oder wodurch wir schnell CO2 einsparen könnten.
Ja, aber andere Länder kriegen das ja schon hin mit der Atomkraft oder mit der Kernkraft. China zum Beispiel baut ja nicht nur ganz viele Windkraftanlagen oder Solaranlagen, um letztendlich auch CO2-neutral zu werden, sondern auch neue Atomkraftwerke.
Ja, die können das besser und schneller, weil sie nie einen Stopp hatten. Wir in Deutschland sind ja aus der Atomkraft ausgestiegen und jetzt gibt es deswegen so ein Loch mit Lieferketten und Know-how und den Abläufen und so. Also wenn man einmal aus Atomkraft ausgestiegen ist, ist es viel aufwendiger, das wieder anzufahren.
Okay, aber das ist ja jetzt die Vergangenheit. Dann sieht das so aus. Ja. Wir gucken mal auf These 4 vom Valomat. Die hat auch was direkt mit Klima zu tun, nämlich mit Treibhausgasausstoß.
These 4. Tempolimit auf Autobahnen. Auf allen Autobahnen soll ein generelles Tempolimit gelten.
Das ist ja ein sehr emotionales Thema in Deutschland.
Ja,
die einen sagen, das ist ein Eingriff in die Freiheit und alle Fahrten würden dann länger dauern. Die anderen sagen, mit einem Tempolimit sind die Straßen sicherer, Autofahren wäre weniger stressig. Was uns interessiert, ist ja der Klimaaspekt beim Tempolimit.
Und Tempolimits ist ja nichts Neues, die gibt es ja schon auf Autobahnen. Ungefähr auf einem Drittel der Autobahnstrecken in Deutschland gelten Geschwindigkeitsbegrenzungen, sagt der ADAC. Und dazu kommen noch Baustellen und auch diese digitalen Schilder. Da können auch nach Bedarf Tempolimits dann eingeblendet werden.
Ja, aber bei dieser Valomat-These geht es ja darum, ob es auf allen Straßen pauschal und für immer ein Tempolimit geben soll.
Ja.
Und die Parteien sagen entweder, nein, es soll es nicht geben. Und die größeren Parteien, die dafür sind, die sagen, es sollte eins geben. Und zwar 120 oder 130 Stundenkilometer.
Wenn man wissen will, was das bringen soll, dann sind echt komplizierte Berechnungen angesagt. Denn so ein Tempolimit, das könnte ja auch viele Nebeneffekte haben. Also langsamer fahren, das spart Benzin und damit ja auch CO2. Aber vielleicht fahren dann ja auch insgesamt weniger Leute Auto oder man nimmt eine andere Strecke als vorher, wenn man auf der Autobahn dann nicht mehr so schnell unterwegs sein kann.
Ja, ist kompliziert zu berechnen, aber es gibt ja solche Berechnungen, wie viel CO2 am Ende zumindest voraussichtlich wegfallen wird.
Ja, ja, also die gibt es. Das Umweltbundesamt, das hat sich das auch mal genauer angesehen, für ein Tempolimit von 120 auf Autobahnen und berechnet, dadurch könnten so grob gerechnet 6 Millionen Tonnen Treibhausgase pro Jahr eingespart werden. Andere Berechnungen, die sind eher so auf den Wert 2 bis 3 Millionen Tonnen gekommen. Zum Vergleich, der gesamte Straßenverkehr in Deutschland, der stößt in etwa 150 Millionen Tonnen aus im Jahr. Das wären dann also so ungefähr 2 bis 4% Einsparpotenzial bei diesen Treibhausgasen.
Ja, kann man jetzt überlegen, ob 2 bis 4% wenig sind oder viel.
Genau, also klar ist, der Verkehrssektor, der verfehlt die Klimaziele in Deutschland am deutlichsten. Allein ein Tempolimit jetzt einzuführen, das ist auf jeden Fall zu wenig, um die Vorgaben zu erfüllen. Und die Vorgaben, die gibt es ja. Und wenn es die Politik dann ernst meint mit weniger Emissionen im Verkehrsbereich, dann braucht es noch weitere Schritte. Also neben Tempolimits mehr E-Autos und vor allem mehr ÖPNV und Radverkehr, je nachdem, was womöglich und sinnvoll ist.
Ja, Kritiker sagen, ne, diese paar Millionen Tonnen Einsparpotenzial, die helfen jetzt auch nicht. Befürworter sagen, so ein Tempolimit könnte man sehr schnell einführen, es kostet fast nichts und es würde sofort wirken.
Ja, genau. Apropos kostet nichts, also bei einigen Thesen vom Wahl-O-Mat geht es ja auch vor allem darum, wie viel Geld der Staat in Klima- und Umweltprojekte stecken soll, also wie viel Förderung es gibt.
Genau, es gibt noch die Thesen, soll der Staat den Ausbau erneuerbarer Energien weiter fördern, soll der Bahnausbau stärker gefördert werden und soll die ökologische Landwirtschaft stärker gefördert werden.
Ja, und da wird wieder klar, Klimaschutz, das ist richtig teuer. Also der Staat, der investiert Milliardensummen jedes Jahr, sogar deutlich mehr als teilweise ja, veranschlagt worden ist vorher.
Ja, wobei Klimafachleute, wie zum Beispiel auch der Expertenrat für Klimafragen, das ist ja ein unabhängiges Gremium für die Bundesregierung, und der sagt, es müsste sogar noch mehr Geld für Klimaschutz ausgegeben werden. Und der Klimaschutz müsste auch deutlich schneller gehen als bisher, sonst würde man schon das Zwischenziel für 2030 gar nicht erreichen.
Ja, ob dieses Geld für den Umbau jetzt vom Staat kommt oder aus privater Hand, sind die Parteien unterschiedlicher Auffassung. Das ist auch erstmal egal. Wichtig ist, dass mehr investiert wird, zumindest wenn man das Ziel Klimaneutralität nicht aus den Augen verlieren will.
Ja, der Expertenrat sagt, das ganze Geld sollte erstmal vor allem in die Bereiche Gebäude und Verkehr gesteckt werden, weil besonders schlecht sind Verbrennerautos und neue Gasheizungen.
Ja, zu Heizungen gibt es auch eine Wahl-O-Mat-These. Die geht, neue Heizungen sollen...
Warte, ja? Machen wir anders.
Ach so, ja, richtig.
These 37, fossile Brennstoffe. Neue Heizungen sollen auch zukünftig vollständig mit fossilen Brennstoffen betrieben werden dürfen.
Danke.
Ja, das ist ja besser. Okay. Also zu dieser These sagen alle Klimafachleute, wir müssen weg von Öl und Gas. Aber es gibt auch Stimmen, die sagen, Verbote helfen da nicht weiter.
Ja, beim Heizen ist ja der Hauptpunkt, können sich das alle leisten, umzusteigen, ne? Auch wenn man weiß, dass sich vielleicht eine Wärmepumpe langfristig lohnt, das muss man sich ja auch erstmal leisten können, die sich einzubauen.
Ja, der Expertenrat sagt, dass es da neue Ideen und Initiativen braucht, damit schneller was passiert. Auch beim Heizen muss da viel stärker mitgedacht werden, wie ärmere Haushalte da mitgenommen werden können, wie die umsteigen können. Die müssten viel stärker unterstützt werden.
Ja, Fachleute sagen ja aber auch, dass sich die Investitionen lohnen, weil wenn wir nichts machen, sagen sie, dann wird es am Ende richtig teuer, wenn Folgen vom Klimawandel bei uns ankommen. Also so als Szenarien Starkregen, Fluten, Dürren, weniger Ernte. Das ist dann am Ende teurer, sagen sie, als jetzt Geld auszugeben für Klimaschutz.
Ja, ist natürlich nicht so einfach im Wahlkampf, das dann so rüberzubringen insgesamt, dieses ja. Argument. Okay, das war's zu den Wahl-O-Mat-Thesen, die was mit Klima zu tun haben. Und jetzt wisst ihr hoffentlich, wenn ihr die Fragen beantwortet, was da bei den Themen alles so drinsteckt.
Was geht?
Wir wollen ja, dass ihr gut informiert in diese Bundestagswahl geht. Und es gibt für die Wahlentscheidungen nicht nur den Wahl-O-Mat, sondern es gibt ganz viele andere Tools auch noch.
Ja, was geht, ist ja unsere Rubrik, wo wir schauen, was wir alles selbst machen können. Da wollen wir euch ein paar dieser Tools nennen. Also einfach, damit ihr wisst, was ihr für Möglichkeiten habt. Also was ihr theoretisch alles nutzen könnt, um zu schauen, welche Partei zu euch passt. Also Beteiligung ist ja mit das Wichtigste bei Klima- und Naturschutz.
Ja, es gibt ein paar Wahlhilfe-Tools, die sind so ähnlich wie der Wahl-O-Mat, also auch mit Thesen zu allen möglichen Themen. Zum Beispiel gibt es den Wahltest, da muss man ein bisschen umfangreicher Fragen beantworten. Dann gibt es den Wahlkompass, der ist von der Uni Münster, der geht ähnlich schnell wie der Wahl-O-Mat. Und dann gibt es auch noch den Wahlswiper, das ist ein bisschen wie Tinder. Genau, da wischt man die Statements nach Ja und nach Nein.
Ja, okay. Und natürlich gibt es noch was mit KI. Wahl.chat, das ist ein KI-Chat, der stellt euch Fragen zu Themen, entwickelt unter anderem von Studierenden der LMU München.
Und es gibt noch Tools, da geht es nicht darum, was die Parteien im Wahlprogramm versprechen, sondern es geht darum, was die Parteien in der Realpolitik wirklich tun. Das kann man da durchspielen. Ein Tool dafür heißt Dein Wahl, Wahl ohne H. Und das andere heißt Realomat.
Geile Namen immer, ne? Und dann gibt es noch Wahlhilfetools für Special Interests. Da gehen die Namen weiter. Den Steueromat, wenn euch Fokus...
Steueromat.
Ja, den Steueromat, genau, wenn euch der Finanzen wichtig sind. Bitkomat für Digitalthemen. Und es gibt den Agraromat für Landwirtschaftsthemen.
Hört gar nicht mehr auf mit den Omaten, nee. Ja. Es gibt noch den Pflegomat zum Thema Pflege und ohne Omat, es gibt Wahltraut zum Thema Gleichberechtigung und Inklusion.
Sehr gut. Ja, und ein paar davon verlinken wir euch natürlich auch in den Shownotes. Ihr könnt da in Ruhe nochmal nachschauen.
Ihr müsst ja auch nicht alle durchspielen.
Nee, das würde vermutlich ewig dauern. Da kann man ja die Parteiprogramme durchlesen oder was. So.
Ja, aber es ist ja vielleicht nochmal eine ganz nette Ergänzung zum Wahlomaten. Ja. Klaus, das war's schon fast von uns. Was nimmst du mit aus unserem Wahlomat-Special heute?
Also ich wusste tatsächlich nicht, obwohl ich den gerne nutze, dass die Parteien die Thesen beim Wahlomat selber vorgelegt bekommen, also bevor die dann veröffentlicht werden. Das ist ja so quasi die autorisierte Fassung dann von diesen
ja,
Thesen. Finde ich interessant. Und bei dir, was hast du so mitgenommen?
Dass Deutschland sich damals bei der EU-Abstimmung zu den Lieferketten enthalten hat, obwohl SPD und Grüne mit in der Regierung waren, denen das Thema ja wichtig ist, aber die FDP wollte das nicht. Und da, finde ich, sieht man ja auch, ne, dass solche Wahlprogramme und Wahlomat-Thesen doch eher Theorie sind und am Ende in der Praxis werden ja doch viele Kompromisse gemacht, auch mit Koalitionen und so.
Ja, das stimmt. So läuft es dann manchmal in der Demokratie.
Ist ja auch gut so, ja, genau. Vielleicht.
Ja, bevor wir jetzt gleich der Natur lauschen, haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch.
Es geht um die Demokratische Republik Kongo. Da herrscht seit 30 Jahren Krieg, was wir hier gar nicht so mitkriegen, weil darüber wenig berichtet wird.
Und trotzdem betrifft uns das hier in Deutschland irgendwie. Wir haben nämlich auch was mit dem Konflikt zu tun. Stichwort Gold, Kobalt, Edelmetalle, die zum Beispiel in unseren Geräten drin sind, die wir jeden Tag nutzen.
Ja, der Krieg im Kongo ist auch ein Krieg um Rohstoffe. Und wie jetzt genau unsere Smartphones oder auch Gold, in das man investieren kann, in diesem Krieg mit drin hängen, das hört ihr in unserem Deutschlandfunk Nova Podcast Unboxing News. Die Folge heißt, was unser Gold mit dem Konflikt im Kongo zu tun hat, gibt's in der Deutschlandfunk App.
Deine Minute Natur.
Ja, zum Schluss kommen wir nochmal alle wieder runter. Jetzt hat die Natur das Wort.
Unsere Hörerin Judith hat uns eine Aufnahme geschickt. Sie war in Costa Rica und hat einen Spaziergang am bzw. so ein bisschen im Pazifik gemacht.
Ja, dann können wir jetzt alle hören, was Judith gehört hat. Danke dafür.
Wir sagen Tschüss. Ich bin Anka.
Ich bin Klaus. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Jeden Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App.